Hallo und herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Und ich habe gerade die Kaffeetasse genommen und habe so ein bisschen an den Lars gedacht, weil der noch mehr als ich eine Kaffeetasse zum Start braucht. Einen lieben Gruß an der Stelle. Ich habe aber auch an den Michael gedacht, der, wie du schon vermuten kannst, auch nicht hier ist. Es ist Mitte Januar, wir sind im Karnevalsdrama und Michael hat ganz viele andere Dinge zu tun, als mit mir an einem Podcast-Mikrofon zu sitzen. Und ich sitze jetzt hier nicht und bin todtraurig. Ich freue mich über jede Minute, die ich mit Michael verbringen kann, übrigens auch ohne Mikrofon. Aber ich habe mir gedacht, wir machen aus der Not mal eine Tugend. Und zwar ist es schon so, dass es einen Modus gibt, eine Zeit in diesem Podcast gibt, in der ich, ein Gefühl bei der Aufnahme hatte, welches ich nur haben kann, wenn ich alleine bin. So, das hat nichts mit Michael zu tun, das hat, wenn überhaupt, mit mir und vielleicht sogar mit dir zu tun, weil ich bin hier in meinem geschützten Raum. Ich habe hier meine Geräte aufgebaut, die mir alle inzwischen sehr, sehr vertraut sind. Ich habe mir einen Kaffee gemacht, ich habe Zeit und habe viel Zeit, darüber nachzudenken, was ich denn jetzt senden möchte. Ich habe viel Zeit, darüber nachzudenken, was du vielleicht gerade empfangen könntest, und muss mich nicht darum kümmern, dass der Michael oder der Lars oder wer auch immer gerade da ist, zufrieden ist, einen Kaffee hat. Und so ist mir schon wichtig im Leben, dass Menschen, die Zeit mit mir verbringen, auch eine gute Zeit haben. Und manchmal sind es auch so subtile Dinge wie der richtige Kaffee in der richtigen Temperatur mit dem richtigen, du weißt, was ich meine, vermute ich, ne? Das ist jetzt aber nicht so, sondern wir sitzen jetzt hier, du und ich, und ich habe natürlich keine Ahnung, wo du dich gerade befindest, wie es dir gerade geht. Ich versuche aber während der Aufnahmen, das ist vielleicht vergleichbar mit so einem Musikvideo von früher, mir vorzustellen, wo du gerade bist, und da laufen so kleine Sequenzen durch. Ich habe den einen oder die andere von euch schon kennengelernt, teilweise haben wir uns angefreundet, teilweise haben wir aber auch noch nie voneinander gehört. Ich habe Nachrichten und Bilder von euch bekommen, manchmal stellt sich jemand vor, weil ich ja immer wieder, ich werde ja nicht müde zu erwähnen, dass ich neugierig darauf bin, wer du und ihr so seid. Das führt aber dazu, dass ich inzwischen Input habe und immer wieder neuen Input bekomme, was total schön ist, mir vorzustellen, wo wir uns gerade quasi treffen. Weil diese Situation ist nicht so sehr eine Einbahnstraße, wie man denken könnte. Ich quatsche hier zwar gerade alleine in das Mikrofon hinein, aber mit jedem Monat und jedem Jahr, in dem ich das tue, addieren sich ja auch Erfahrungen mit dir und oder euch obendrauf. Und das führt dazu, dass ich gerade Ideen habe. Vielleicht habe ich gerade an dich in Persona gedacht. Oder nächste Woche an dich, wenn ich mal von dir gehört habe. Oder. Und dieser Modus war sehr schnell da, weil Fotografie tut gut ja entstanden ist, aus den Fotologen heraus. Das heißt, ich wusste ab Tag 1 so ein bisschen, nicht wer da alles ist. Das ist natürlich nicht möglich. Die überwiegende Menschlichkeit hinter der Zahl in der Statistik ist mir natürlich nicht bekannt, aber es gab immer wieder Menschen, die sich gemeldet haben. So, auch viele. Und ich hatte vom ersten Tag an dieses Gefühl, was ich jetzt habe und von dem ich jetzt kurz berichten möchte, bevor ich in die Idee Fotografie tut gut Classics übergehe. Dieses Gefühl ist total schön, weil es irgendwie intim ist. Es ist sehr diffus intim, weil ich natürlich nicht genau weiß, wer jetzt gerade hier sitzt bei mir. Dennoch bespreche ich ja immer wieder auch per Du. Das soll nicht so weird klingen wie beim Physiklehrer, der hat das vor der ganzen Klasse immer gemacht, das fand ich hochverstörend. Das soll tatsächlich so ein bisschen das darstellen, was ich in meinem Kopf habe, wenn ich hier aufnehme, weil ich wirklich in so einem persönlichen Modus bin. Das mag ich total. Und die Themen, mit denen ich hier begonnen habe und auch eine ganze Zeit lang gefahren bin, sind genauso hochpersönlich oder tiefpersönlich. Das kann man sich jetzt genau überlegen, wie man das formulieren möchte. Und die sind ja nicht weg, sondern Michael und ich sind ja auch immer mal wieder in solchen Themen. Dennoch ist es im Dialog anders als im Monolog. Und dennoch ist es natürlich immer so, wenn Menschen sich miteinander verbinden, entsteht etwas Neues. Also es ist nicht so, dass du immer den gleichen Menschen bekommst, sondern du bekommst andere Facetten zu sehen. Das ist so ein bisschen wie ein persönliches Kennenlernen, wenn du Menschen in verschiedenen Konstellationen kennenlernst. So wie im richtigen Leben ist es ja auch so. Mal bist du auf einer Party mit jemandem, dann lernst du ihn irgendwie vielleicht auf der Arbeit kennen, und du hast immer wieder, auch wenn man sich selber sehr stark mitbringt, eine andere Facette. Wenn du mal beim Mindclass-Podcast reinhörst mit dem Steffen Böttcher. Ja gut, das war aber auch eine sehr chaotische Zeit, muss ich sagen. Die Sendung kann ich, was meine Seite angeht, nicht so gut hören. Inhaltlich berühren sie mich aber bis heute. Da habe ich anders interagiert und gesprochen als mit Thomas Jones. Und am Anfang mit Thomas in einer sehr unbeschwerten, sehr podcast-hungrigen, welthungrigen, lustigen Situation ganz anders als am Ende, wo wir so ein bisschen die Dinge aus den Augen verloren haben. Und es entstehen ja Gefühle, Zustände und all diese Dinge immer in Verbindung mit anderen Menschen. Mag ich eigentlich total gut leiden. Es gibt aber auch den Modus, in dem du mit jemandem alleine bist. Und in dem bin ich ja in jeder Solo-Sendung. Sind wir in jeder Solo-Sendung? Relativ wenige von euch werden den Podcast zusammenhören mit anderen, oder? Das ist wohl schon mal gehört. Es gab tatsächlich mal einen Fotoclub, der das gemacht hat. Das wusste ich zum Glück vorher nicht, sonst wäre ich während der Sendung nervös gewesen. Weil es ist sehr einfach zu sehen, wie viel tausend Menschen eine Sendung abrufen. Als Zahl. Einzeln für sich im Auto, in der Badewanne, beim Joggen, auf dem Weg zur Arbeit und so weiter und so fort. Als ich dann gelesen habe, wir haben uns getroffen, wir waren 30 Leute, haben uns das angehört und dann darüber diskutiert. Diese kleine Zahl im Vergleich zu den paar Tausend, die jeden Freitag dazukommen, hätte mich nervös gemacht wahrscheinlich. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde gerne mit dir in die Fotografie Tut Gut Classics kommen und vielleicht die Themen nochmal so ein bisschen beleuchten, so ein bisschen in die Themen schauen, die wir so hatten. Ich habe jetzt hier zwar 10 Themenideen für mich schon aufgebaut und so eine ungefähre Linie. Ich würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn ihr euch zu irgendwas meldet. Also ob das jetzt eine MP3 ist oder eine Audio oder wie auch immer wir das gesteuert bekommen, wäre es schön, wenn du ein Teil des Ganzen werden würdest, indem du einfach Impulse hineinwirfst, vielleicht irgendwelche Aspekte oder Gedanken dazu, Fragen dazu hast oder so. Oder wir uns unterhalten. Ja, vielleicht hast du ein eigenes Projekt, vielleicht hast du einen Podcast, vielleicht hast du eine Fotoserie, vielleicht hast du was auch immer zu diesem Thema. Und wir werfen da Energien zusammen. Ich lege einen Gruß von dir an die anderen in die Sendung hinein, dass wie sich das entwickelt, ist ja noch offen. Es liegt in der Zukunft, aber ich bin vorfreudig und weiß ja, dass du und ihr immer relativ gerne und viel interagiert. Fotografie tut gut, Classics. Ich überlege, wie wir anfangen. Das Wort Achtsamkeit ist ja so ein bisschen verbrannt über die Jahre. Ne? Das ist ja schade, weil das ist Jahrtausende alt und wir haben es geschafft, es in 10, 15 Jahren völlig zu zerstören. Und deswegen halte ich aber auch daran fest, weil wir haben uns da mit einer Überpräsenz in den Medien, auch mit einer Kommerzialisierung des Ganzen nichts Gutes getan. Ja, wie viele Achtsamkeitskurse gab es für Tausende von Euros, während dir jede Krankenkasse einen Achtsamkeitskurs bezahlt und wenn du aufmachst und entspannt bist, dann brauchst du nicht den bekanntesten Coach der Welt dafür, sondern das kannst du entweder auf so einer ganz herkömmlichen Art und Weise mitbekommen. Wie gesagt, es ist Tausende von Jahren alt, nicht die Idee von Einzelnen. Du kannst aber auch Podcasts hören, Bücher lesen und es selber ausprobieren. Und ich möchte deswegen dieses Thema immer und immer wieder mit in die Fotografie bringen, denn es ist nichts anderes als Aufmerksamkeit. Um das zu einer präsenten Aufmerksamkeit zu führen, die uns vielleicht sogar in eine schönere Fotografie, und zwar in dem Erleben währenddessen, als auch im Ergebnis zu führen, müssen wir aber 3 Sätze dazu verlieren. Und meine Erfahrung ist, auch mit mir selber, dass erst die Augen gerollt werden, dann denkt man sich, boah, krass. Und deswegen mache ich das jetzt nochmal. Und ich würde dich bitten, für den Moment dabei zu bleiben. Auch wenn du jetzt denkst, oh, schon wieder Achtsamkeit. Glaub mir, es ist die Basis nicht nur für gute Fotos, es ist die Basis für eine gute Beziehung. Es ist die Basis dafür, gemocht zu werden. Es ist die Basis dafür, mit seinen Kolleginnen und Kollegen klarzukommen. Deswegen machen wir jetzt mal einen kleinen Sprung zurück und nach vorne zugleich in das Thema Achtsamkeit. Im Prinzip ist es die Fähigkeit, ganz bewusst im Hier und Jetzt, also in diesem Moment zu sein. Da gibt es 1000 Möglichkeiten, das zu üben und es ist jetzt relativ einfach, das für den Moment umzusetzen. Also wenn ich dir jetzt sage, wo bist du? Sitzt du oder stehst du? Liegst du vielleicht auch? Was hast du an? Was spürst du an deinem Körper? Hast du, bevor ich es jetzt ausgesprochen habe, bewusst gehabt, wie deine Füße gerade Druck oder nicht Druck verspüren? Hast du Schuhe an oder nicht? Kann dir jetzt 1000 Fragen stellen, die dich ins Hier und Jetzt steuern, weil ich dich dahin lenke, wo du wahrnehmen sollst. Und umso mehr du diesen Gedanken aber im Alltag immer wieder zulässt und übst, und das machen wir gleich mit der Kamera übrigens, umso mehr bekommst du genau das präsent. Du hast es also nicht abrufbar, das haben wir alle. Wenn ich dich jetzt frage, hast du gerade Schuhe an, sitzen die gut oder nicht so, stehen deine Füße auf dem Boden, dann kannst du meinen Worten folgen und landest in deinem Körper. Wenn ich dich jetzt frage, du machst ein Foto, vor dir steht, was auch immer gerade vor dir steht, weißt du auch, was hinter dir ist? Dann kannst du das abrufen, da kannst du dich umdrehen, da kannst du da reinspüren, du kannst meine Frage in der Regel immer beantworten. Die Besonderheit ist, wenn du dir diese Frage relativ häufig beantwortest, Übungen machst, wenn wir jetzt gleich zusammen mal darüber sprechen, was wir mit der Kamera üben können und so, dass du dann in eine Präsenz kommst, die über dem ist, was wir in der Lage sind, selbst auszutreiben, wenn wir irgendwie so durch unsere Stresstage rennen. Wir steigen aus dem Autopilot quasi aus und nehmen permanent wahr. Und das ist nicht irgendwas, was eine Anstrengung erfordert, sondern die Übung führt zu einer Präsenz, die da ist. Und du kannst dir vorstellen, dass diese Präsenz, die da ist, viel mehr Wachheit, viel mehr Aufnahme, viel mehr Leben wahrnehmen bringt, als dieses Gerenne, was wir im Alltag so haben. Und wenn du das von außen anschaust, dann weißt du, wie viel attraktiver du auch für andere wirst. Und das ist jetzt kein Partner-Finden-Wettbewerb oder so, aber auch das spielt natürlich mit da rein. Und ich muss jetzt gar nicht von Beziehungen sprechen. Es ist ganz normal, dass wir alle von Menschen gemocht werden wollen. Und die Weihnachtszeit ist noch nicht so lange her. Denk drüber nach, wenn du im Einkaufsmarkt warst und dir Männer, Frauen, wer auch immer entgegenkommt und diesen gestressten Blick haben und an dir vorbeihetzen. Das ist unfassbar unattraktiv. Und zwischendrin hattest du immer mal so einen Diamanten, vermutlich, wenn du viel unterwegs warst in der Weihnachtszeit, der dich angelächelt hat oder sie und gesagt hat, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Und das waren dann Menschen, die diese Sachen machen. Das sind so Leute, die kennen so Achtsamkeit und so und nehmen das ernst. Ich sag wir aus Höflichkeit, wobei nicht aus Höflichkeit, mir passiert das auch immer mal wieder, rennen ganz oft durch so einen Stresstunnel. Ich habe dir viel von diesem Stresstunnel erzählt. Ich erzähle ihn dir nochmal, weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass du es vielleicht noch nicht gehört hast oder vergessen hast. Ich bin in einer ziemlich spannenden Zeit meines Lebens einmal die Woche nach Düsseldorf in die Stadtmitte gefahren. Da hatte ich eine Therapeutin, nachdem ich die psychosomatische Reha gemacht habe. Und diese Therapeutin hat einmal die Woche quasi einen festen Termin gehabt. Das war für mich totale Lebenszeit. Das war super interessant. Ich habe so viele Erkenntnisse gehabt. Das war einfach, also diese Zeiten waren somit die schönsten Zeiten meines Lebens, auch wenn sie manchmal Tränen begleitet waren. So, ich bin also von der Klinik, in der ich gearbeitet habe, am Stadtrand von Düsseldorf, irgendwann in der frühen Mittagszeit mit der Bahn, mit der U-Bahn nach Düsseldorf reingefahren und bin Königsallee Steinstraße, heißt es, glaube ich. Heißt es beides? Ich glaube schon. Aus der U-Bahn ausgestiegen und habe immer den gleichen Weg nach Pempelfort gemacht. Die Praxis ist inzwischen nicht mehr da. Sie hat sich zur Ruhe gesetzt. Die Praxis war, das kann ich deswegen erzählen, in Pempelfort, in einer gleichnamigen Straße. Und die Düsseldorfer wissen ungefähr, welchen Weg ich jetzt laufen muss. Ich kam an diesem Weg an einer Eisdiele vorbei. Oder an einem Eiswagen. Da stand so ein Kühldings, wo Eiskugeln drin waren. Relativ frei im Gelände, im Sommer zumindest. Und der Mann, der das Eis dort verteilt hat, ich weiß nicht, ob es der Inhaber war oder was, war per Klischee total Stereotyp. Ein italienischer Mann mittleren bis etwas gesetzteren Alters mit so einem Wohlstandsbauch und hatte so weiße, wie so eine Kochmütze und wie so eine Koch, wie nennt man das denn, so einen Anzug an und so. Also wie aus so einem Bilderbuch gefallen, wenn man ein Eis kauft beim italienischen Eisladen. So. Und bei den ersten Malen ist mir aufgefallen, wie er seine Kunden bediente. Ich habe sogar ein sehr konkretes Bild immer noch im Kopf, wie ein kleines Mädchen sich so über die Theke reckte, um irgendwie an das Eis von ihm zu kommen. Sie witzelten miteinander rum, die Augen dieses Mädchens strahlten. Ich kam ja gerade aus der Reha, ich war voll im Achtsamkeitsmodus, habe das alles wahrgenommen und in mich aufgesogen und habe bis zu dem Moment, an dem ich in der Praxis war, Praxis ist das falsche Wort, bei ihr in den Räumlichkeiten, hatte ich so viel erlebt. Ich habe Leute getroffen, mich hat irgendwer angelächelt, ich bin bei der Meier schon vorbeigegangen, habe dort 2, 3 neue Buchtitel gesehen, die ich spannend fand, gegenüber ist Wempe, da habe ich kurz mal auf die Uhren geguckt und davon geträumt, mir irgendwann mal eine automatische Uhr aus der Schweiz zu kaufen, wie auch immer. Bin weitergelaufen, ich habe Menschen wahrgenommen und hatte eine echt gute Zeit, bis dass ich da war. Und dann wurden die Tage aber wieder stressiger. In der Klinik, zu Hause, überall kamen immer mehr To-Dos irgendwie. Und es passierte das, was uns allen ganz häufig passiert und wo du wahrscheinlich nicht Nein sagen kannst. Ich habe wieder so Gedankenkreise mit in die nächsten Tätigkeiten genommen. Und dann saß ich in der Bahn, habe Sachen nochmal nachgearbeitet oder habe nachgedacht oder habe kurz telefoniert, bin dann ausgestiegen, wusste, da ist der Eisladen, habe mich an die schönen Situationen erinnert, bin aber irgendwie vorbeigelaufen. Also ich wusste erst da, ich habe mich an die vergangenen Situationen erinnert, aber was da jetzt so gerade los war, hätte ich dir 50 Meter später gar nicht sagen können. Die Uhren habe ich liegen gelassen, weil hatte hier kein Geld für. Und bei der Meierschen habe ich, wenn ich Glück hatte, mal ein Buch gesehen. Meistens den Titel aber in wenigen Sekunden wieder vergessen, weil ich wieder in irgendeinem Stressthema war. Jetzt mache ich nur 3 Punkte draus. Irgendwann war der Stress so stark, dass ich aus der Bahn gestiegen bin und dort zu meinem Ziel, zu der Praxis gelaufen bin. Punkt. War dann Eisladen? Weiß nicht, stimmt. Irgendwann war da mal was. Ich bin einfach meiner Wege gelaufen, irgendwann angekommen und hatte nichts erlebt. Und das ist der Modus, in dem wir denken, die Woche ging aber schnell rum, der Tag ging aber schnell rum. Wir kriegen nichts mehr mit, weil wir in Gedanken kreisen, die uns in diesem Moment ja gar nicht helfen. Also das ist, weißt du, unter der Dusche, wenn du zur Ruhe kommst, da kommt manchmal ein Gedanke, der uns hilft. Aber wenn wir so im Leben unterwegs sind, verschenken wir Zeit. Weil wir nicht achtsam sind, das per Definition wäre das, wir sind nicht aufmerksam, sondern wir sind nicht im Hier und Jetzt, sondern wir sind im Gestern und im Vorgestern und hätte ich mal und könnte ich noch und soll ich morgen und so. Wir sind gestern, morgen, aber wir sind nicht im Hier und Jetzt. Und damit verlieren wir einfach unglaublich viel Lebenszeit. Der Autopilot geht an und wir machen irgendwie so unseren Tag. Das ist nicht Achtsamkeit. Wir fahren zur Arbeit und kommen manchmal an und könnten gar nicht sagen, wie viel Schnee, jetzt ist Januar, da passt ja Vergleich noch, ne? Irgendwo war. Oder im Spätsommer, welche Felder jetzt abgemäht sind und welche nicht. Welche Wiesen sind braun, welche sind noch saftig grün. Wir fahren die Strecke jeden Tag und kriegen es irgendwie nicht mehr hin, weil wir auch in diesen Gedankenschleifen sind und so. Und das habe ich mir früh versucht abzugewöhnen und habe Autos wahrgenommen, Nummernschilder wahrgenommen, habe die Felder wahrgenommen, habe gesehen, wie die Greifvögel auf den Masten saßen und so. Und habe bewusst Musik ausgesucht. In dem Fall war es dann deutsche Musik, weil die mich emotional mehr erreicht. Die Texte, ne, mich tiefer erreichen und habe dann wirklich enge Verbindungen zu meinem Arbeitsweg aufbauen können, nachdem ich von dieser Achtsamkeit gehört habe und wahrgenommen habe, dass der Autopilot uns ganz schön viel kaputt macht. Das Nicht-Achtsam-Sein ist echt scheiße. Nicht nur irgendwie nicht so gut, wenn wir fotografieren wollen, sondern fürs ganze Leben richtig kacke. Erinnere dich an die Grundschulzeit. Auch das hast du von mir schon 10-mal gehört, wenn du schon länger zuhörst. Wiederholung führt dazu, dass man die Dinge nicht ganz aus den Händen verliert. Deswegen lass uns kurz mal über unsere Schulzeit sprechen. Als Kind sind wir so neugierig. Und ich glaube, es ist gar nicht schlimm, wenn wir dabei ein bisschen wehmütig werden. Wir sind so neugierig aufs Leben. Als Jugendliche sind wir so neugierig. Wir sitzen in Kellerpartys, lernen Menschen kennen, schauen sie an, sind bei jeder Verbindung nervös, saugen Musik in uns auf, sind so inspiriert. Das ist es fürchterlich, wenn wir unachtsam erwachsen werden. Oder wenn wir unachtsam bleiben, wenn wir erwachsen sind. Dieses Aufsaugen von Wissen muss gar nicht aufhören. Das ist ein Missverständnis, was irgendwie in einem Überlebensmodus alter Tage, den wir heute gar nicht mehr brauchen, irgendwie ein Schutzmechanismus war. Wir müssen nicht aufhören, neugierig zu sein, weil wir nie aufhören zu lernen. Zu lehren vielleicht auch, aber zu lernen. Wir hören nie auf, neue Erfahrungen zu machen. Wir nehmen die nur nicht mehr wahr, wenn wir diesen Autopiloten zulassen. Denk darüber nach, wie lange die Sommerferien früher waren. Wenn ich in der Grundschule gerade bin, meinen Gedanken, waren die Sommerferien unendlich. Es war, ich konnte mir, und ich kann mich an diesen Gedanken erinnern, kaum vorstellen, wie es sein wird, wenn diese Zeit vorbei ist. Wir waren einen Tag im Zoo und es war ein Universum aus Zeit. Heute gehen wir in den Zoo und sind wieder zu Hause. So. Gehen wir da lang, möchte ich nochmal gucken, Leonie, komm weiter, Peter, Günther, jetzt habe ich den Namen aus Zufall genannt, nicht, keine Verbindung zu Menschen, und wir ziehen unsere Kinder weiter. Das ist ein neues Thema, ne? Aber diese Achtsamkeit der Kinder, die wir damals hatten, weil wir frei laufen gelassen worden sind, teilweise haben sie es anders gemacht, als wir es heute machen wollen würden, haben sich in den Biergarten gesetzt oder so, aber wir hatten Zeit, auf welche Art und Weise auch immer, wir hatten Zeit. Und heute ziehen wir oft weiter und wissen nicht so richtig, wie wir das organisieren sollen, dass die Kinder diese Freiheit und dieses Ganze behalten. Aber wir hatten das fast alle und alle Kinder haben es veranlagt. Ich habe nur die Befürchtung, dass es schneller weggeht, weil wir schneller in diese Leistungsgesellschaft hineinfallen. Am Ende ist aber so, dass diese Tage unendlich waren. Und jetzt gehen wir mal unsere Erwachsenenzeit und überlegen mal die von uns, die sich nochmal verliebt haben, nachdem sie 16 waren. Da ist das plötzlich wieder so. Oder nach einer großen Krise haben wir wieder zueinander gefunden, uns weinend im Arm gelegen. Ich bin jetzt im partnerschaftlichen Kontext. Da gibt es aber viele andere Modi. Ein neuer Job oder so. Da ist es dann plötzlich so. Oder kann es so sein, wenn wir aufmerksam genug sind, dass wieder diese endlosen Tage da sind. Es gibt keinen Grund, uns die nicht zu behalten. Meistens wissen wir nur nicht, wie es geht. Wir leben irgendwie dieses Leben und werden entweder, weil wir jung sind oder weil wir viele Sachen nicht erfahren haben oder weil etwas ganz Neues passiert, werden wir so ganz aufmerksam, machen ganz weit auf und haben eine unglaubliche Inspiration, ein Meer der Möglichkeiten vor uns und die Tage sind endlos lang. Und das festzuhalten, das braucht ein Werkzeug. Das kannst du nicht einfach so machen, weil du nicht weißt, was du festhalten musst. Was du festhalten musst, ist die Achtsamkeit. Und deswegen müssen wir darüber hier im Podcast immer wieder sprechen. Aufmerksam bleiben macht lange Tage. Den Arbeitsweg bewusst wahrnehmen macht schöne Erlebnisse. Wie oft habe ich an der Ampel die gleichen Leute gesehen? Die waren ja nicht mit dem Tag, wo ich entschieden habe, ich bin jetzt mal ein bisschen aufmerksamer auf dem Weg zur Arbeit, plötzlich da. Und witzig war, ganz viele von denen habe ich bis heute nie wahrgenommen, obwohl ich, keine Ahnung, in die Klinik zum Beispiel fast 10 Jahre gefahren bin, immer die gleiche Strecke und übrigens in meinem Fall immer zur gleichen Uhrzeit. Und da habe ich viele Menschen so nach ein paar Jahren, nachdem das bei mir losging mit diesem Achtsamkeitsthema, mich viele Menschen getroffen auf meinen Wegen. Ganz viele waren im Autopiloten und haben mich noch nie gesehen. Und so ein paar, 3, 4, haben mir kurz genickt an der Ampel oder gelächelt oder auch nur kurz rübergeschaut. Man muss ja jetzt nicht wildfremde Leute an der Ampel grüßen. Manchmal gab es das aber. Und es gab Jahre später noch Begegnungen, wo ich dachte, woher kenne ich denn ihn oder sie? Also in diesem Stadtteil, wo ich gearbeitet habe. Ne? Sonst findest du, mit dem Bezug kommst du ja gar nicht mehr klar. Ne? Aber woher kenne ich denn ihn oder sie? Und dann fiel mir auf, stimmt, die sind immer neben mir gefahren, wenn ich an der und der Ampel gestanden habe oder so. Das ist ein Erlebnis, das hast du nur, wenn du sehr, sehr achtsam bist. Und dann kommst du aber zur Arbeit und regst dich nicht über die Autofahrer auf, sondern hast schon die ersten schönen Erlebnisse im Sinn. Und wenn, also manchmal sind es wirklich so zwischenmenschliche Dinge, manchmal ist es aber einfach nur ein Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, die Felder, wie sie gerade bestellt sind. Das sind alles Elemente, die die Geschichte unseres Alltags formen. Und wir haben die Wahl. Und das zu üben, finde ich super wichtig. Ich habe auch mit den Augen gerollt, als in der Reha, das Ganze war jetzt natürlich vor dieser Geschichte gerade mit dem Therapieweg in Düsseldorf, aber in der Reha, da war ich schon jahrelang mit dem Thema Achtsamkeit zugange, habe ich irgendwann auf meinem Stundenplan Achtsamkeit stehen gehabt. Ich dachte, ach du je, da bin ich mal gespannt. Ne? So. Da stand eine Dame, die war total nett jetzt so, ne? Aber da stand sie mit einer Rosine vor mir. Ich sage, nicht schon wieder die Rosine. So ein Einstieg für viele Achtsamkeitstrainer, ne? Und um mich herum sehr viele Leute, bei denen ich wahrgenommen habe, okay, die haben davon noch nie was gehört. Und die haben noch mehr gedacht, jetzt hat es ja nicht mehr alle. Ich war ja nur auf, jetzt muss ich das schon wieder machen, aber die anderen haben gedacht, jetzt bin ich hier, mir geht es so schlecht, ich habe so riesige Probleme und die Frau kommt mit einer Rosine. Naja, dann hat sie uns die Rosine gegeben und hat uns gebeten, je nachdem wie gut wir schauen können, die Brille aufzusetzen oder abzusetzen oder was auch immer zu tun. Sie hatte Lupen da und sie sagte, beschäftigt euch mal 5 Minuten mit dieser Rosine, als gäbe es gerade nichts anderes auf der Welt. Und dann haben Einzelne wahrgenommen, bei mir war das halt schon mal passiert, deswegen habe ich da so ein bisschen gelebt in der Wahrnehmung der anderen, dass so eine Rosine ja so eine kristalline Struktur hat. Dass so eine Rosine ja aussieht wie ein kleiner Meteor, sagten die einen, wie ein Kantes, sagten die anderen. Dann haben sie die Rosine so gedreht und sich angehört. Und dann haben sie einfach, also was da, wie sich's anhört, wenn ich die Rosine zwischen Daumen und Zeigefinger halt drehe. Und ich weiß nicht, ob du es mal nachmachen möchtest. Wenn du das in der totalen Ruhe tust, nimmst du irgendwas wahr, was du noch nie wahrgenommen hast und denkst dir, krass, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, während ich aber schon abertausende von Rosinen gegessen habe. Jetzt kennen wir am Ende nicht den Zustand jedes Lebensmittels, was wir irgendwie uns hineinschieben, aber wachsam und achtsam über Lebensmittel nachzudenken, ist auch ein großer Teil der Achtsamkeit. Pommesreinschieber und Pizzaesser sind häufig, das ist nicht immer so, ich finde Pommes und Pizza manchmal auch geil, ne? Verstehe mich nicht falsch, aber sind häufig nicht so achtsam wie zum Beispiel Menschen, die gute Gastronomie schätzen. Und gute Gastronomie schätzen ist nicht rumprollen mit teuren Rechnungen das ist dann auch nicht unbedingt gute Gastronomie, wenn es nur teuer ist. Das muss auch ein Erlebnis sein, ne? Und dieses Erlebnis hat viel mit Achtsamkeit zu tun, Kulinarik, ja. Und dann kam sie in diesem Achtsamkeitskurs Ad 2 mit einer Schokoladentafel und gab jedem von uns ein Stück. Und dann haben wir saßen in einem total schönen Raum, hatten Blick auf einen total schönen See. Es war Sommer, es war nicht zu warm, es war nicht zu kalt. Es war von der Atmosphäre her ein Traum. Und hat sie uns quasi angeleitet, diese Schokolade in den Mund zu nehmen, wahrzunehmen. Hat uns erzählt von Kakaobauern und wie Chilischoten irgendwo wachsen und so weiter und so fort. Und wir waren irgendwo unterwegs in Zentralamerika und wow, ja, eine ganz tolle Geschichte. Und währenddessen zerfloss die Schokolade, der Zucker auf meiner Zunge und irgendwann kam dann da die Chili zum Vorschein und das war so sehr, das Wort Geschmackswelten, was man schon mal so hört, wenn man The Taste guckt oder so, das bekam dann plötzlich eine Bedeutung, die ich vorher ja gar nicht so richtig wahrgenommen hatte. Und da haben die ersten Menschen geweint in diesem Kurs. Und das sind so diese Kleinigkeiten, die total subtil erscheinen, uns aber zeigen können, wie unachtsam wir sind. Wie lange hast du schon keine Tafel Schokolade mehr geöffnet, um ein Stück Schokolade in den Mund zu nehmen, um wirklich wahrzunehmen, was ist? Häufig suchen wir aus nach Süße. Das ist schade, aber das ist so. Diese Noisette, die ich auch sehr mag, Noisette, wie spricht man das aus? Ich kann es seit Kindheit nicht. Das ist eine Tafel Schokolade, ich liebe die, die ist zart schmelzend und so, alles super. Aber das ist eine Auswahl nach Süße. Und wenn wir aber andere Geschmackskomponenten mit dazulassen, dann ist das was ganz Abenteuerliches. Auf der Mein Schiff 5 habe ich relativ spät abends im Surf and Turf Restaurant in unfassbar schöner Atmosphäre mit Blick aufs Schwarze Meer draußen, wir waren auf See gerade, habe ich das erste Mal ein ganz, ganz tolles Steak mit Schokoladensoße gegessen und habe verstanden, dass Schokolade nicht einfach süßes Zeug für einen Euro aus dem Supermarkt ist, sondern eine Pflanze ist, eine Bohne ist, ein Geschmacksträger ist. Das war ganz interessant, das mal wahrzunehmen. Ja, das, also Achtsamkeit ist Wahrnehmung. Und Achtsamkeit ist Teilhabe. Das ist ja so ein bisschen aus meinem aktuellen Berufsbereich in Wording, aber ist Teilnahme an unserem alltäglichen Leben und ist irgendwie auch so ein bisschen Wachsein. Und wenn wir mal ins Außen gucken, beziehungsweise uns von außen anschauen, dann sind wir uns wahrscheinlich selber sehr viel sympathischer, wenn wir mit offenem Geist umherlaufen und Dinge wahrnehmen und sehen, wenn jemandem was runterfällt, es ihm aufheben, anstatt einfach weiter zu latschen, einen kurzen Gruß zu nicken, wenn wir jemanden so vom Sehen kennen, aus der Nachbarschaft oder so, wenn wir einfach aufmerksam sind, wenn wir nicht vergessen zu fragen, wie es dem anderen geht und wenn wir uns auch noch dafür interessieren, wie es dem anderen geht, dann kommen wir wieder in die Achtsamkeit. Kennt ihr diese Gespräche? Ich habe das gerade auch im Umfeld, das ist nicht so schön gerade das Erlebnis, ich weiß noch nicht so richtig, was ich damit machen möchte. Ganz enge Leute bei mir nah dran haben seit irgendwie 2 Jahren nicht mehr gefragt, wie es mit mir geht oder uns. Das ist schlimm. Das ist bestimmt nicht böse gemeint. Das ist einfach unglaublich unachtsam, nicht im Sinne von einem Vorwurf, sondern von so viel Belastung und so wenig entgegengesetzter Achtsamkeit und Bewusstheit, dass das dann passiert, ne? Und schau von außen auf dich drauf. Ich glaube, wenn du Menschen fragst, wie es ihnen geht und dich dann auch noch wirklich dafür interessierst, weil im Rahmen der Aufmerksamkeit das auch interessant und lehrreich ist und so, dann bist du einfach ein Mensch, mit dem die Menschen lieber umgehen. Und wenn wir ehrlich sind, in der Fotografie geht es uns viel darum, auch mit Menschen umzugehen, dass Menschen mit uns umgehen wollen und so. Das ist ein Part, den wir ganz oft vergessen, der aber, so meine Theorie, ein sehr, sehr großer Part ist. Foto Community. Das hat alles seinen Grund. Und ich würde mich freuen, diese kleine Werbesendung für die Achtsamkeit dazu nutzen zu können, oder wenn du sie besser gesagt dazu nutzen könntest, da ein bisschen wacher, ein bisschen aktiver zu werden. Fände ich total geil und ich suche immer noch danach, wie ich das noch regelmäßiger einbinden kann, ohne dass es nervt, aber mit irgendeinem Konzept. Du merkst, ich mache jetzt wieder quasi mit Fotografie tut gut Classics, so eine Wiederholungskiste. Vielleicht bleibt es auch einfach so, wie es jetzt ist, ne? Aber ich möchte immer mal wieder darüber reden. Und wenn du diese Achtsamkeit nicht hast und in diesen Gedankenspiralen bist, dann hast du häufig was anderes, was dich aber auch so am Fotografieren hindert und daran hindert, hinauszugehen und so. Das ist eine innere Unruhe. Eine innere Unruhe ist fast allen von uns bekannt. So ein Manche sagen, es ist ein Bauchkrummeln, andere sagen, es ist ein Drücken in der Brust, andere sagen, es ist eine Nervosität, manche hören ihr Herz klopfen, manche kommen nicht so richtig runter, manche können die Stille nicht mehr ertragen und haben immer irgendwie was an, immer. Ich habe auch oft was an, aber manche können die Stille gar nicht mehr ertragen und leben in so einem stetigen Aufgepeitschtsein. Wenn sie schlafen, ist alles wundervoll. Wenn sie wach werden, haben sie beim Wachwerden schon Angst davor. Dann gibt es so ein bisschen Puls, dass gleich wieder losgeht und dann sind sie sehr schnell wieder in der Unruhe. Und vielleicht kann ich auch du sagen in diesem Fall, weil die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Das ist eine Volkskrankheit, die so breit ist, dass die wird schon als Normalität anerkannt. Weil du hast ja als Eltern, als Kinder von älteren Eltern, als Arbeitnehmer, es gibt genug Ausreden, die wir dann Rollen nennen, von denen wir glauben, dass es normal ist, dass wir in innerer Unruhe leben. Innere Unruhe ist aber purer Stress für den Körper und für unseren Geist. Und purer Stress fördert Krebs, fördert Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und das ist jetzt hier kein Beipackzettel, sondern eine ganz klare Aussage, dass uns das krank macht. Und wenn ich ein Ding im Leben suche, immer wieder auch suchen muss, das gehört dazu, aber auch immer regelmäßiger finde, 2019, irgendwie so, also nicht 19, sondern 9 oder 10, irgendwo da ging das los. Irgendwo rund um meine Krebserkrankung damals, dass ich diese Themen noch tiefer in mein Leben geholt habe. Und da ist mir sehr schnell aufgefallen, dass Unbeschwertheit eigentlich so das schönste Ziel ist. Ne? Die aktive Form davon ist irgendwie fallen lassen, leidenschaftlich sein. Die ganz ruhige, innerlich ruhige Form ist Unbeschwertheit. Da ist das Wort ja schon die Erklärung für alles. Ne? Keine Schwere, keine Last. Und das zu finden, entweder dauerhaft, das wäre ein Traum. Das ist mir noch nicht gelungen, das immer aufrechterhalten zu können. Aber das ist das, wofür ich antrete oder angetreten bin. Das ist das, was ich suche. Und da bin ich auch wenn ich sehr der tolle Typ bin, der ins Mikrofon reinquatscht, könnte man meinen, dankbar um jeden Hinweis, um jeden Buchtitel, um alles, was irgendwie geht, um jeden Kontakt, um mehr oder näher dem zu kommen, noch unbeschwerter, auch in Krisenzeiten zu sein. Ich glaube, ich bin schon ein bisschen Little Buddha, wenn es knallt, gerade dann. Und trotzdem will das, ich kann davon nicht genug bekommen. Unbeschwertheit ist einfach etwas, was auch so voller Energie ist. Man könnte glauben, du bist irgendwie in so einem Scheißegal-Modus unterwegs. Das stimmt gar nicht. Unbeschwert oder ungestresst oder gelassen, sagen wir Gelassenheit ist auch das, ist auch ein gutes Wort aus dieser Familie, ist etwas, was so viel Energie gibt. Das heißt, diese Gelassenheit, diese innere Ruhe ist etwas, wofür wir, ich will nicht sagen kämpfen sollten, aber wofür wir arbeiten sollten. Da gibt es klare Übungen, die wir mit der Kamera in der Hand durchführen können. Dafür brauchen wir Achtsamkeit, um damit zur Gelassenheit zu kommen. Gelassenheit ist ganz wichtig. Ist nicht scheißegal. Gelassenheit ist, ich habe ganz viel Energie in wilder Krise. Ich baue Resilienz auf. Das ist Gelassenheit. Es gibt diese Geschichte von dem, das ist, glaube ich, der kleine Buddha. Ha! Ein kleiner Mensch, ein kleiner Buddha, stellst dir vor, baust dir in deine Gedankenwelt, wie du es am besten haben kannst. Dieser kleine Mensch arbeitet auf einer Farm und ein Unwetter zieht herauf. Und alle sind ganz hysterisch, noch alles irgendwie abzubauen und irgendwie, also an Früchten und an Erträgen und so. Und sind aber so eilig, dass sie permanent fallen und stolpern und die ersten verletzen sich. Und dadurch, dass sie so nervös sind, müssen sie dreimal hingreifen, um einen Maiskolben zu greifen und so. Und dieser Mensch denkt sich, ja, aber das Unwetter ist in wenigen Minuten da. Und versucht sie zu beruhigen, versucht sie dazu zu bekommen, sich zu schützen. Und als er merkt, das Unwetter kommt in wenigen Sekunden und er kann sie nicht aufhalten, weil sie so hysterisch sind, versteckt er sich hinter einem riesigen Felsen. Den hat er sich vorher in Ruhe überlegt, diesen Ort, ist dorthin gegangen, die Zeit hat gereicht und er hat sich dort vor dem Unwetter geschützt. Jetzt könnte man meinen, er ist gegangen, er hat diese Panik nicht mitgemacht, er ist zu wenig emotional. Man könnte ihm ganz viele Vorwürfe machen, er hat seine Freunde im Stich gelassen und so. Am Ende ist aber so, dass das Unwetter durchgezogen ist, er aus seinem Versteck kam, er war voller Energie, er war voller Kraft, er war gelassen geblieben, er war nicht hysterisch geworden. Die Ernte war so oder so hin, weil das Unwetter auch die Orte zerstört hat, wo sie die Ernte hingelegt haben. Die Menschen waren aber auch hin. Niemand verletzt, die lagen da mit gebrochenen Beinen und mit Schlägen auf dem Kopf. Und er ist umhergegangen und hat sich um die Menschen gekümmert. Und als die Menschen alle versorgt waren, es gab niemanden mehr, der sich kümmern konnte, außer ihn. Und er hatte noch genug Energie, als die Menschen soweit versorgt waren, diese Plantage einen ganzen Tag lang abzusuchen, um alle Lebensmittel, die noch überlebt haben, quasi einzusammeln. Davon und damit konnte er die anderen stärken und sie konnten alles neu aufbauen. Was wäre passiert, wenn er genauso hysterisch im Kreis gelaufen wäre? Er hätte keine Energie gehabt, er wäre auch verletzt gewesen am Ende. Ich will es mir gar nicht ausmalen. Ich mag die Geschichte sehr, weil sie sehr genau zeigt, warum es wichtig ist, in so eine innere Ruhe zu kommen und gelassen zu bleiben und den Moment auch zu erkennen, an dem dann einfach mal jetzt kurz ein Cut gemacht werden muss und so. Das alles macht ein so unglaublich wertvolleres Leben. Das sind die Gründe, warum ich fest überzeugt davon bin, dass wir diesen Autopiloten ausmachen müssen, dass wir wieder zu den Sommern kommen müssen. Die Ferien haben wir jetzt, wir sind jetzt Lehrerinnen oder Lehrer, aber die klassischen Ferien haben wir ja nicht mehr. Aber unsere Sommer sollen wieder endlos werden. Das gibt so Bücher, der Sommer meines Lebens und so. Das sollen wieder deine Titel werden und das kannst du erreichen. Das ist nicht Hollywood und das ist nicht irgendwie ein Roman, den du nicht lesen und schon gar nicht leben kannst, sondern das ist das, womit du jeden Tag anfangen kannst. Und Achtsamkeit ist kein Zauberwerk. Achtsamkeit ist was, was du durch Wiederholung lernst, was du, wo du übst, immer mehr im Hier und Jetzt zu sein, wo du immer mehr wahrnehmen lernst mit jedem einzelnen Mal. Und wenn du dich darauf einlässt und dabei bleibst, dann wirst du unweigerlich achtsam. Der Zuweg ist ein bisschen individuell. Du kannst auf der rein körperlichen Ebene üben. In den Kursen wird das viel gemacht. Spürst du deine Pogebacken gerade? Sitzt du? Stehst du? Hast du deine Muskeln angespannt? Wie hast du deine Füße gerade? Meine sind gerade überkreuzt unter der Bank, auf der ich sitze. Ich habe aber nur eine Shorts an. So, dann spüre ich an meinem Oberschenkel das Fell, was wir auf Texel gekauft haben, was auf dieser Bank liegt und so weiter. Und diese Wahrnehmung geht häufig über eine körperliche Wahrnehmung. Jetzt je nach Stressmodus hast du vielleicht diese Connection schon verloren. Die Wahrnehmung des Körpers, da können wir nochmal 4 Sendungen drüber machen, ist aber nicht so ganz ein fotografisches Thema, deswegen weiß ich gerade nicht, wohin mit dem Thema. Aber körperliche Wahrnehmung ist auch ein großes Thema, ne? Nimmst du dich wahr, ohne dass du dich die ganze Zeit bemitleidest, sondern kannst du, unabhängig von Körperform und Alter und so, wahrnehmen, genießen, deine Haut spüren, kannst du Wasser auf der Haut wahrnehmen und so, indem du nicht nur wahrnimmst als Wasser, sondern wirklich es spürst und es genießen kannst und so. Es gibt diesen Spruch, Menschen, wie war das? Manche Menschen spüren den Regen, andere werden nur nass. Der ist von Bob Marley eng verknüpft mit einem Erlebnis auf Jamaika, hat mir da ein Rastafari gesagt, während die deutschen Urlauber alle wegrannten, weil es anfing zu regnen, dass es 29 Grad sind oder 30 und dass es bei der Temperatur und bei der Sonne in 10 Minuten alles wieder trocken ist. Darüber hat niemand nachgedacht, außer wir beiden, die wir da saßen. Und dann brachte er mir dieses Bob Marley-Zitat. Auch das hast du schon 10-mal hier im Podcast gehört. Aber der Unterschied ist groß. Manche Menschen spüren den Regen und andere werden nur nass. Das heißt, Achtsamkeit üben ist zum Beispiel auch im Regen mal den Pullover hochzuziehen und den Unterarm mal in den Regen zu halten und mal für sich zu überlegen, was ist jetzt der Unterschied zwischen ich werde nass und ich spüre den Regen? Was ist der Unterschied von ich gehe jetzt unter die Dusche, ich weiß nicht zu welcher Zeit du diesen Podcast hörst, aber vielleicht passt es gerade. Was ist der Unterschied zwischen ich gehe unter die Dusche und mache mich sauber und ich spüre das Wasser auf meiner Haut? Damit beginnen Achtsamkeitswahrnehmungen, mit Tafeln Schokoladen, deren Geschmäcker wir wahrnehmen, mit dem Gang vor die Tür und dem tiefen Einatmen und Riechen, was ist denn hier los, mit dem Hören. Wir haben in den Workshops und Wochenenden und so, die wir so getrieben haben, immer mal wieder solche Wahrnehmungsübungen gemacht. Das ist so spannend, du hast 5, 8, 10, 15, 20 Leute in einem Raum, öffnest die Fenster, wir schließen 5 Minuten die Augen und ein paar Sachen baue ich ein, ich stelle meine Kaffeetasse hin, während alle die Augen geschlossen haben und hören sollen. Hier fällt was runter. Ich habe die Tür auf und zu gemacht. Draußen kommt ein Rettungswagen vorbei oder ein Mähdrescher. Die Leute erzählen unterschiedliche Dinge, die sie wahrgenommen haben. Wahrnehmung trainieren. Da gibt es ganz viele Punkte, die du dir aufschaufeln kannst und musst. Das kann ich dir nicht alles in diesem Podcast beibringen. Ich habe lange überlegt, da wirklich einen Kurs draus zu machen. Wann noch? Ne? So. Das heißt, das, was ich dir hier sage, sind Dinge zum Weiterdenken, sind Dinge zum Weiterlesen, sind Dinge zum Bücherkaufen, zum Erleben. Gerne auch zusammen, mit dem wir in Interaktion gehen, die nächsten Sendungen irgendwie so ein bisschen gestalten. Aber Wahrnehmung, Achtsamkeit ist ein Riesenthema, welchem du dich annähern kannst, entweder auf der körperlichen oder auf der seelischen Ebene, auf der sinnlichen Ebene oder auch auf der praktischen Ebene. Aber die einzelnen Ebenen wirst du alle irgendwann durchlaufen. Und Der gute Start neben der Rosine und der Tafel Schokolade und der Dusche und dem Regen, wo du einfach mal den Arm freimachst, ist die Fotografie. Und jetzt haben wir 40 Minuten, sind gerade voll, jetzt, gebraucht, um zur Fotografie zu kommen, weil aber so viel nötig ist, um aus der Fotografie mehr zu machen oder so viel Gedanken nötig sind, um aus der Fotografie mehr zu machen. Also ich gehe raus und habe ein schönes Bild und bekomme dafür ein bisschen Applaus und die KI kann es übrigens inzwischen genauso gut. Ja. Die Fotografie ist Teil deiner Geschichte und wenn du sie zeigst, ist sie hochpersönlich mit dir verwoben. Das heißt, die Fotografie als persönliches Element deines Erlebens zu betrachten, ist mega wertvoll, wenn ich Fotos von dir sehe, die so entstanden sind, dann sehe ich ein Stück von dir. Und das macht's besonders. Und dieser Prozess, rauszugehen und wahrzunehmen und in der Fotografie nicht zu sagen, ich habe alles fotografiert und nichts erlebt, das ist ja so ein Vorwurf, den Touristen manchmal bekommen, das so nicht zu leben, sondern die Fotografie als Brennglas zu nutzen. In passenden Situationen gebe ich dir recht, Kaffee, Menschen, Kamera weg. Kannst am Tisch legen. Kannst zwischendurch ein Porträt machen von dem, der dir gegenüber sitzt, aber nicht die ganze Zeit fotografieren. In den Momenten, in denen du alleine bist, wie wir beide hier gerade alleine sind, wie ich jetzt hier am Mikrofon sitze, bevor ich zur Arbeit fahre und Lust habe, dir diese Geschichte zu erzählen, so kannst du jetzt deine Kamera nehmen und rausziehen. Und wenn du am Anfang stehst und wirklich ganz konkret nach innerer Ruhe suchen möchtest in deinem Leben und vielleicht die Achtsamkeit nutzen möchtest und diese Dinge erfahren möchtest, dann sind gute Einstiegsmomente, um in die Gedanken dazu zu kommen, um in die Lust zu bekommen, mehr zu lesen, sich mehr darum zu kümmern, Fotos. Fotos machen. Und zwar nicht irgendwelche, sondern wenn du damit anfangen möchtest und noch nicht so erfahren damit bist, dann ist die Makrofotografie dafür ein Traum. Du brauchst kein Makroobjektiv. Wenn du eins hast, ist es sehr, sehr schön, aber eigentlich hat jede Kamera und jedes Objektiv irgendeine Einstellung, wo du besonders nah rankommst oder wo du, und das wirst du wahrscheinlich auch herausfinden können, wenn ich sag mir deine Kamera und dein Objektiv und ich sag's dir, wo du isolieren kannst, wo du eine Blüte aus der Welt herausschneiden kannst. Und wenn du nicht nah genug rankommst, kannst du sie vielleicht croppen und dann hast du halt anstatt 50 Megapixel nur 20 Megapixel. Damit kannst du immer noch A3 drucken und hast diese Blüte heraussiziert. Wenn du draußen in der Welt unterwegs bist, geht auch mit dem iPhone, aber eigentlich am schönsten mit einer Kamera. Und du gehst mal spazieren und suchst nach den Dingen, die du all die Jahre übersehen hast. Am besten gehst du da spazieren, wo du schon tausendmal spazieren warst. Du musst dich aber auch wohlfühlen dort. Und gehst exakt halb so schnell wie sonst. Du hast niemanden dabei, keiner kontrolliert dich, keiner stellt dir Fragen, nimm die Kamera in die Hand, dann wundert sich eh keiner so. Und dann bleibst du mal stehen, Weidezaun. Weidezaun hatte ich neulich mit dem Lars als Beispiel. Das ist ein ganz schönes Beispiel, finde ich. Ich habe gerade einen konkreten sogar im Sinn. Manchmal sind so Weidezäune alt. Manchmal sind sie aus Beton. Das gibt es tatsächlich. Manchmal sind sie aus Holz. Ganz oft sind sie schon lange an diesem Ort, zumindest einzelne. Und wenn es nicht der ist, an dem du gerade stehst, wird es vielleicht der nächste sein. Aber ganz oft sind sie sehr marode, es ist Moos drüber gewachsen oder es haben sich Pflanzen aus dem brüchigen Beton herausgezogen und so. Du bist da schon 10 Jahre vorbeigegangen. Wahrscheinlich auch, als sie neu waren. Und wahrscheinlich ist dir nicht mehr aufgefallen, dass sie neu waren. Jetzt aber stehst du vor einem alten Weidezaun. Irgendwer hat da ein Stacheldraht reingezimmert oder was auch immer. Ein morsches Stück Holz und wenn du da stehen bleibst, mal genauer hinschaust, dann ist da Moos drauf, vielleicht sitzt da eine kleine Schnecke, da ist eine Blume drauf. Wir brauchen nicht das perfekte Motiv, ne? Versteh mich nicht falsch, aber du findest an diesen Punkten Dinge, über die du jahrelang nicht nachgedacht hast. Die Natur, das gibt's auch in der Stadt, ne? Aber ich bleib jetzt mal als Beispiel in der Natur, kann auch ein Stadtpark sein. Die Natur bietet dir Dinge, die du seit Jahrzehnten nicht gesehen hast, obwohl du seit Jahrzehnten da durchläufst oder seit Jahren. Bei uns vor dem Fenster hier, jetzt kenne ich den sehr gut, weil ich beim Aufnehmen sehr oft da rausschaue, steht ein Baum, der ist aufgrund seiner Lage komplett würde ich nicht sagen, aber fast komplett mit Moos umschlossen. Das ist so ein schöner Anblick und das ist eine Baumreihe, eigentlich sind es so 4, 5, die stehen im Schatten unseres Hauses und dahinter ist freie Fläche. Ich kann es dir nicht genau erklären, mein Vater als Förster hätte sie erklären können. Jedenfalls sind die sehr bemoost und inzwischen wickelt sich dem einen Baum auch ein bisschen Efeu hoch und die Natur, die hat da spannende Sachen gemacht. Und wenn ich nicht mal in der Eile bin und duschen, und ich meine nicht duschen wie achtsam sein, sondern ich muss los duschen, ne? Dann sitze ich hier auch manchmal alleine mit meinem Kaffee ohne Aufnahmegerät und denke, wow, das ist ja mal krass da draußen, weil Dann kommen verschiedene Vogelarten und suchen im Moos nach verschiedenen Würmern, die da drin leben. Andere klopfen auf der Rinde rum. Je nach Jahreszeit kommen gerade neue Knospen oder Blätter fallen ab. Das Efeu ist wieder gewachsen oder irgendwarum nimmt es diesen Weg nicht und meidet ihn. Es gibt so viele kleine Details, die nur dieser Baum hat. Könnte mich wahrscheinlich achtsamkeitsmäßig und so an diesem Baum abarbeiten. Fakt ist, wenn du durch die Welt gehst und suchst die Dinge, die du immer übersehen hast, nimmst du erstens wahr, dass da draußen ganz schön viel los ist, weil Leben braucht Energie und ob das Pflanzen sind oder auch Tiere, die du lange nicht wahrgenommen hast oder so, da passiert ja was. Und die haben ja alle ihre eigene Realität. Wenn du einen Weiher in der Nähe hast, wo Enten und Wasservögel, welcher Art auch immer, leben, dann gibt es dort ein richtiges Alltagsleben. Wir rennen da irgendwie immer vorbei und wundern uns, warum irgendwer da Brot reinschmeißt und rennen weiter und haben irgendwie, ja, Enten, toll, so. Wenn wir mal keinen Stress haben, die Kamera mal dabei haben und uns mal wirklich mit denen beschäftigen, dann stellen wir fest, die haben auch ein Sozialleben, die haben ein Alltagsleben. Die müssen was fressen, denen ist kalt, die sind müde. All diese Attribute, die wir uns natürlich zuschreiben, die haben wir in diesem Wahrnehmen von einer Kulisse nicht. Also ganz oft ist die Welt für uns die Kulisse, in der unser ach so wichtiges Leben passiert. Da draußen leben, ich weiß, dass da hinten ein Waschbär lebt. Da draußen leben kleine Igel. Da draußen, sie sind im Winterschlaf in dieser Zeit. Da draußen streuen Fuchse umher auf der Suche nach ihrem Essen. Das sind kleine Hunde. Canis lupus, das ist ein Hund, der Fuchs. Es sind Rehe und Wild unterwegs. Der Förster ist aber auch unterwegs. Und Wildschweine haben Frischlinge. Jetzt schon? Nee, ne? Jetzt noch nicht. Aber da draußen passieren sehr, sehr viele Dinge, mit denen wir nichts zu tun haben. Und wir halten unsere E-Mail und unser Stress und unseren komischen Chef, also ich habe einen total coolen Chef, ne? Ich meine ganz grundsätzlich, unsere Vorgesetzten sind oft so ein Blitzableiter. Völlig behämmert, ja. Und wir geben unseren Problemen, die wir meistens nicht mal mehr richtig einordnen können, einen riesen Fokus und vergessen diese Kulisse, in der wir uns bewegen. Das ist keine Kulisse. Da draußen tobt das Leben. Und wenn du aus deinen Stressmomenten heraus in dieser Kulisse mal dich umschaust und denkst, hey, das ist gar kein Pappmaché, das ist richtig geil, dann bekommst du schon ein Gefühl dafür, was es heißt, achtsam zu sein. Weil du wirst in dieser leichten Begeisterung, in diesem Wow, und man spürt sehr schnell, wenn man sich mal 2 Stunden Zeit nimmt für die Natur, mit der Kamera in der Hand, man spürt sehr schnell, dass die Probleme kleiner werden. Das ist natürlich nicht so, sondern wir bemerken, dass sie eigentlich gar nicht so groß sind. Es gibt viele Methoden, mit Problemen umzugehen. Das ist immer nicht das mit Sorgen umzugehen. Das ist immer nicht der Inhalt dieses Podcasts heute. Aber davon mal weg ist es so, dass wenn wir spazieren gehen und wir nehmen uns nicht vor, ich gehe einfach mit der Kamera spazieren und mache Fotos. Das reicht noch nicht. Aber wir nehmen uns vor, mit der Kamera spazieren zu gehen und so ein kleiner Satz wie, wir fotografieren die Dinge, die uns sonst nicht auffallen, die wir sonst übersehen haben, denen wir keine Beachtung schenken. Wir schauen uns jetzt die Kulisse mal ein bisschen genauer an. Wir haben ein super Ticket in unserer Welt, als wenn wir bei König der Löwen auf die Bühne latschen dürften und mal so anfassen dürften. So mal hinterher gucken, was ist das Pappmaché hier hinter, Holz verbaut und so. Hier ist ein Motor drin. Ach, hier ist eine Hebevorrichtung. Da hinten, so. Das geht in unserer natürlichen Umgebung genauso. Wahrscheinlich noch viel besser, weil wir dann wieder dieses Wunder des Lebens wahrnehmen und wenn wir uns darauf fokussieren, einen Tag, eine Stunde, 2 Tage oder vielleicht sogar wiederkehrend, die Dinge zu fokussieren, die Dinge zu finden, die wir sonst übersehen, dann haben wir eine Riesenbeschäftigung mit Dingen, die wir immer übersehen haben, bekommen dieses Kulissenbild ein bisschen aus dem Kopf raus und merken, dass unsere Probleme nicht mehr diese riesige Relevanz haben. Das sind am Anfang Nuancen und das wird immer intensiver. Und es geht nicht darum, dass das Problem nicht mehr da ist. Kannst du nicht wegzaubern. So. Du merkst aber häufig, wenn du Achtsamkeit lange praktizierst und vielleicht über die Kamera diesen Weg da rein findest, dass was gestern ein riesiges, unlösbares Problem war, ist vielleicht heute oder wenn du Glück hast, morgen eine Situation, die du jetzt klären kannst. Die ganze Situation hat sich nicht verändert, aber deine Sicht auf die Welt hat sich verändert. Und es gibt sehr viele andere Dinge, für die es sich zu leben lohnt. Und die kannst du auf diese Art und Weise wahrnehmen. Die kannst du so sammeln. Und es geht nicht nur in der Natur. Es gibt ganz viele Fußgängerzonen, in denen wir teilweise seit der Kindheit unterwegs sind, in denen nicht wenige von uns Menschen noch nie nach oben geschaut haben. Das ist kein Scherz. Wir wissen, wo Nanunana ist und wir wissen, wo der Telekom-Laden ist und wir wissen, wo Tege Schwendner ist und Fotopost und H&M und MacPaper und wie sie denn alle heißen. Und die Apotheken und Friseure und das wissen wir alles. Aber wer wohnt denn da drüber? Hast du schon mal nimm dir irgendeinen Laden aus der Fußgängerzone, die du kennst, in den Blick gerade und sag mir, hast du schon mal darüber die Wohnung angeschaut? Wenn es denn darüber Wohnungen gibt, das kommt auf die Innenstadtstruktur an, aber ganz viele Fußgängerzonen sind ja in solchen in Häuser eingebaut. So. Und dann wohnen darüber Menschen. Nee, haben wir ganz oft nicht. Wir haben sogar die ganzen Eingänge übersehen, ganz häufig. Die zwischen den Geschäften, die wir uns angucken, sind. Wir filtern so sehr in unserem Autopiloten, auch in der Freizeit, dass wir in die Fußgängerzone gehen und denken, ah, jetzt hier von der Fußgängerzone Geschäfte, komm, wir filtern mal ein bisschen, wir übersehen das Nagelstudio, aber wir gehen nicht in das Nagelstudio. Wir gehen einfach vorbei. Dabei gibt es da viele Dinge, die wir uns anschauen können, von denen wir lernen können. Wir, ganz viele, vielleicht auch du, wundern sich, wenn sie dann zu Hause sitzen und hören, guck mal oben drüber, da wohnen Leute. Wundern sich, wie kommen die denn da hin? Da gibt es ja gar keine Eingänge. Und wenn du mit dem Gedanken dann nochmal wieder durch die Fußgängerzone gehst, vielleicht mit der Kamera, und feststellst, wie viele Eingänge zwischen den Geschäften sind, da fällst du um. Und häufig kennen wir auch die Straßen hinter den Fußgängerzonen. Das heißt, wir wissen, in der, weiß ich nicht, in Ratingen, in der Grütstraße, befinden sich so und so viele Hauseingänge. Wir haben noch nie darüber nachgedacht, dass auf der anderen Seite die Geschäfte sind. Und an den Geschäften noch nie darüber nachgedacht, dass da Eingänge sind, weil da drüber Leute wohnen. Das sind so Verbindungen, die brauchen wir nicht zum Überleben. Wir befinden uns aber trotz aller Düsternis in unserer Welt gerade. Hier und da, wo die meisten von uns diesen Podcast hören, in einer Welt, wo wir diese Notfallverknüpfung, dieses Notfall-Autopilot-Programm gar nicht brauchen. Und unser Leben ist sehr viel schöner, wir sind sehr viel resilienter und sehr viel aktiver, wenn wir mit der Kamera diese Dinge suchen. Das ist der Einstieg in Achtsamkeit und innere Ruhe. Die Dinge suchen, die wir sonst übersehen haben. Und das wiederum macht wieder eine gewisse Wachheit. Und wenn du dann wieder duschen gehst und atmest durch und sagst nicht, oh, ich muss jetzt schnell sauber werden, sondern reckst dich mal, ich habe das gleich noch vor mir, deswegen sitze ich in der Shorts, reckst du dich mal ins Wasser rein und überstreckst dich mal nach hinten. Ich mache das gerade, hörst du das, überstreckst dich mal nach hinten. Du lässt es einfach aktiver angehen. Du versuchst in den Dingen, die du tust, was wahrzunehmen. Du versuchst zu spüren und zu fühlen, was draußen passiert, und immer wieder nimmst du die Kamera in der Hand und in die Hand. Und genau deswegen mache ich dieses Jahr auch wieder ein 365-Tage-Projekt. Weil ich in diesem Punkt, in dem ich bemerke, ich muss unbedingt an meiner Resilienz arbeiten, das macht man mal mehr, mal weniger, und wenn ich es weniger gemacht habe, merke ich wieder, wie die Welt überhand nimmt. Also das ist nichts, was du jetzt mal machst und danach ist es gut, by the way. Ne? Du musst schon Bock haben, das zu implementieren. Du musst schon Bock haben, zu wissen, wer wann wo reinkommt. Du musst Bock haben, mal wieder zu bemerken, wenn deine Frau, eine Freundin oder die Kollegin kommt und eine neue Frisur hat. Wie sympathisch ist das, wenn es jemand bemerkt? Ja, wir lächeln immer alle, wenn ich es dann wieder nicht gesehen habe. Also ich, du, wer auch immer. Aber am Ende ist es ja so, dass, ey, du hast eine neue Frisur, hast du ein neues Auto? Der Pullover ist richtig cool. Nicht so ein Gelaber und Schleimscheißkack, das merkt man sofort. Sondern wenn du es wirklich bemerkst, musst du gar nicht überlegen, wie du es sagst, dann kannst du es sagen. Dir ist vielleicht schon mal aufgefallen, dass wenn du solche Sachen benutzen möchtest, weil du glaubst, irgendwie gerade nett sein zu wollen oder weil du Menschen kennenlernen möchtest, wirkt es immer komisch. Du hast aber einen schönen Pullover an. Du kannst Mühe geben, wie wir wollen. Das wirkt immer irgendwie komisch. Wenn wir uns in Achtsamkeit üben, uns fallen die Dinge nicht auf, weil wir nach Dingen suchen, um etwas zu erreichen, wie ein Date zu bekommen oder so, sondern weil wir im Leben einfach wacher sein wollen und mehr mitbekommen wollen, weil wir gemerkt haben, dass wir dadurch zufriedener und ruhiger werden, weil wir merken, dass wir durch die Beschäftigung im Hier und Jetzt mit Kamera oder ohne die Probleme viel mehr zu Lösungen führen und viel mehr uns auch mit dem Hier und Jetzt beschäftigen, anstatt uns die Zeit zu blockieren mit den Dingen, die uns jetzt nicht weiterhelfen, dann werden wir aufmerksamer. Und da kannst du ganz natürlich, was ein Teil von dir ist, sagen, ey, der Pullover ist echt cool. Und keiner wundert sich. Sie freuen sich über deine Aufmerksamkeit und merken sich, dass du so bist. Aber es ist nicht mehr weird. Und das ist der Grund, warum das so viel Sinn macht. So super viel Sinn macht. Es ist keine Methode, die man bewusst einsetzt, sondern es wird irgendwann ein Teil von dir. Bemerken, wenn es jemandem schlecht geht. Ich spüre das, wenn jemand zur Tür reinkommt. Das hat viele andere Faktoren auch, warum man das spürt. Aber ein Teil davon ist Achtsamkeit. Teil davon ist, ich renne jetzt hier nicht im Kreise und mache nur mir Gedanken um meine Probleme, sondern ich weiß auch im Hier und Jetzt, was um mich herum passiert. Und das wünsche ich dir. Ein bisschen mehr Achtsamkeit, Aufmerksamkeit. Wenn du ein Foto machst, versuch intensiv wahrzunehmen, was du da gerade hast, was du vielleicht jahrelang übersehen hast. Wenn du wieder rauszoomst und nicht nur in diesem Makrobereich bist oder wenn du nach den Türen schaust und nach den Wohnungen über der Fußgängerzone und so, dann schau auch mal, was ist denn hinter mir? ganz viele Fotos geben uns unglaublich viel Erinnerung, wenn wir wollen. Und wenn du dir deine Fotos anschaust und nicht mehr weißt, wie du dich gefühlt hast, als du sie gemacht hast, dann bist du null achtsam. Wenn du achtsam durchs Leben läufst, dann hast du ein Riesenerleben mit Fotos. Viele Fotos im 365-Tage-Projekt, also jeden Tag ein Foto, sind gar nicht gut. Ich habe schon eine Küchenuhr, die ich voll doof finde. Ich habe irgendeinen Zweig, den ich voll langweilig fand. Ging aber nicht anders. Im Rahmen meiner Wohlfühlaufgabe, also ich habe mir vorgenommen, mit diesem Projekt keinen Stress zu haben, musste dann die Qualität, die inliegende Aufregung weichen und es gab einfach ein Bild. Manchmal war es ein Alibi. Ich weiß dennoch, in welchem Moment ich dieses Foto gemacht habe, wie ich mich gefühlt habe. Und ich habe Fotos von Projekten, teilweise aus 2013, die mir, lass mich überlegen, wir haben immer gegenüber einer Kirche gewohnt. Und da hatte jemand auf eine Bank ein Gotteslob, also dieses katholische Gesangbuch mitgenommen. Und ich habe das, katholisch? Ja klar. Und ich habe das gesehen, es hatte noch nicht geregnet, ich wollte es gerade in die Kirche zurückbringen. Mir fehlte aber auch das Tagesfoto, also habe ich es an eine Mauer gelehnt mit einem ganz rostigen Blechansatz oder Metall, Gusseisen, wie auch immer, welcher der Ansatz war zu dem Geländer, was da drüber bestand. Also ich hatte eine ganz schöne Makrosituation, die eigentlich gar nicht so richtig klar war, was man da sah. Alte Mauern, Moos, rostiger Stahl und das Leder eingebundene Gotteslob-Lied. Liederbuch, Verzeihung. Das war dann mein Foto des Tages. Ich weiß von diesem Tag exakt, was wir gemacht haben, worüber wir gesprochen haben, wie ich mich gefühlt habe, was ich vorher erlebt habe und was ich nachher erlebt habe. Und das musste ich mir nicht anstrengend merken. Ich musste mir keine Mühe geben dafür. Und das ist der Zauber, den du erleben kannst, wenn du dich dem hingibst, solche Übungen anzufangen und ja, entweder hier bei Fotografie tut gut zuzuhören oder bei Zwischen Blende und Zeit eben diese Dinge zwischen Blende und Zeit zu suchen, dann kannst du das auch erleben. Und es ist Arbeit. Im Sinne von, man muss dranbleiben. Es ist keine Anstrengung im klassischen Sinne. Es ist nur die Mühe, es nicht aus dem Auge zu verlieren. Es ist nicht so, dass du was lernen musst, dass du ein Buch brauchst oder so. Du kannst dir aus dieser Sendung, jetzt sind wir gleich bei einer Stunde, ich versuche drunter zu bleiben, du kannst dir diese Stunde anhören, nimmst dir mal einen Notizzettel mit und nimmst dir so ein paar Dinge, die dich berühren, die dich bewegt haben, einfach mit in dein Notizenbuch, in dein Sketchbook, was du dir vielleicht jetzt kurz bestellst oder kaufst. Und dann kann das dein Start sein. Oder deine Wiederholung, nachdem du es vielleicht auch, wie ich thematisch hier im Podcast, so ein bisschen hast untergehen lassen. Ja, würde ich mich freuen, wenn du übrigens mal solche Fotos machst, wenn du solche Erlebnisse hast von den Dingen, die ich erzähle. Ob das jetzt der Weidezaun, eine Blüte, ein heruntergefallenes Blatt oder die Situation in Fußgängerzonen ist. Lass es mich gerne wissen. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Zeit. Hoffe, dass ich dir ein bisschen was mitgeben konnte. Geh jetzt duschen. Ganz bewusst, werde mir wahrscheinlich noch, lass mich auf die Uhr gucken, ganz in Ruhe einen Kaffee machen. Ich habe eine große und eine kleine Kaffeetasse und die kleine Kaffeetasse macht mir nur einen Lungo. Den genieße ich doppelt so intensiv und dann fahre ich zur Arbeit. Und dann wird es da sicherlich auch sehr, sehr spannend und ich bin dir sehr dankbar, dass wir hier zusammen ein bisschen runterkommen konnten, weil es ist wirklich so, dass ich während der Sendung genauso reflektiere, genauso etwas runterkomme und danke dir deswegen sehr für diese schöne gemeinsame Zeit. Wenn du magst, bis bald. Ciao, ciao.